Ihr hört das freie Radio Wüstewelle heute live auf dem offenen Sendeplatz. Und an den Mikrofonen sind Gabriele Busse und der Hund Krümelchen. Und um Tiere ging es eben auch in dem Song von Sally Grayson, der da hieß The World is Howling. Und die Welt wird auch morgen heulen, denn da findet eine riesige Treibjagd statt. Und live im Studio zugeschaltet ist Julia Thielert. Sie ist von Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg e.V. und unter anderem eine Spezialistin für die Jagd und die Treibjagd. Herzlich willkommen, liebe Frau Thielert, und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich so völlig spontan für die Sendung zur Verfügung stellen. Ich muss dazu sagen, Frau Thielert, ich habe Sie erst vor einer halben Stunde angerufen und Sie haben ganz spontan zugesagt.
Ja, klar, wir freuen uns ja immer, wenn da Interesse besteht an den Themen, die wir so versuchen zu verbreiten und darüber zu informieren.
Meine allererste Frage wäre tatsächlich, was genau ist denn so schlimm an einer Treibjagd? Ich höre nicht selten Leute, die sagen, naja, das mit der Massentierhaltung ist ja ganz schlimm, aber wenn ich ein Stück Wild esse, dann, das war ja dann, das ist ja ganz sauber abgeschossen, das war vorher im Wald und das wird immer oft so dargestellt oder wahrgenommen, als ob das so ziemlich in Ordnung sei oder noch die beste Art, ein Tier zu töten. Wie sehen Sie das?
Ja, also das stimmt, dass dieser Irrglaube in der Bevölkerung grundsätzlich da ist. Viele denken mal so, Wildfleisch, das beste Biofleisch, das es gibt. Das liegt einfach auch daran, dass sehr wenig Menschen wissen, was da im Wald wirklich passiert. Also Treibjagd, das funktioniert halt so, erstmal um es so grundsätzlich zu erklären, da gehen diese sogenannten Treiber in den Wald mit ihren Hunden und haben halt die Aufgabe, die Wildtiere aufzuscheuchen und in Richtung von zuvor positionierten anderen Jäger, Jägerinnen hinzutreiben, die sie dann abschießen. Das ist also so eine Art Hinterhalt, wo dann die Tiere erstmal mit einer gewissen Angst vor diesen Hunden und Menschen in die Waffen dieser zuvor aufgestellten Jäger, Jägerinnen eben fliehen. Und man kann sich das ja eigentlich schon vorstellen, dass da eine relativ große Panik herrschen muss, weil da gibt es bei so revierübergreifenden Jagdarten, die sie jetzt eben auch am Samstag stattfindet, mehrere hundert Teilnehmerinnen, die dann zusammen durch große Gebiete ziehen und die ganzen Tiere aufscheuchen hin zu diesen Waffen letztlich, die ihnen dann auch den Tod bringen. Und man kann sich das ja vorstellen, sobald da der erste Schuss gefallen ist, wissen die Tiere, was da passiert. Die wissen, dass von hinten Menschen kommen, die ihnen nachstellen, sie hören, dass vorne Gefahr droht und sie haben im Grunde keine Chance. Sie können ja dem gar nicht entweichen. Und die Jägerschaft, also der Jagdverband auch, stellt das gerne als so eine besonders schonende Art dar. Da wird dann beschrieben, dass die Tiere langsam nach vorne getrieben werden und dann immer ganz sauber abgeschossen werden, wie Sie auch gerade beschrieben haben. Also das ist eine besonders humane Art, die Tiere zu töten. Entspricht nicht der Realität. Also wir wissen, da gibt es Studien, auch laut der Tierärztlichen Vereinigung, die lehnen die Drückjagd grundsätzlich auch ab. Je nach Tierart, haben die rausgefunden, werden bis zu 2/3 der Wildtiere nicht sofort getötet. Die flüchten also mit zerschossenen Knochen, heraushängenden Innereien. Andere Schussverletzungen, besonders am Bauch und Rücken, weil man da dann nicht sofort tot ist. Und diese Nachsuche, die dann nach Ende der Drückjagd stattfindet, da lassen sich viele Tiere auch gar nicht mehr auffinden. Und man muss sich das ja auch vorstellen, da wird ja jetzt zum Beispiel am Samstag von 9 bis 15 Uhr eben gejagt. Da ist halt auch klar, da liegen dann Stunden dazwischen, weil man erst nach Ende losziehen darf und gucken darf, okay, wo sind denn diese Tiere, die jetzt eben nicht sofort tot waren. Und da gibt es auch schöne andere Daten, die sowas belegen. Also Wildtiervermarkter, das spricht dann halt auch für sich. Man muss sich das vorstellen, ein Reh wiegt so zwischen 20 bis 30 Kilogramm und bei Drückjagden braucht man für etwa 20 Kilogramm Fleisch von so einem Reh 10 getötete Rehe, weil derartig viel Fleisch nicht brauchbar ist, weil es so zerschossen ist oder verdorben durch den Austritt von Stresshormonen. Das zeigt ja, die Tiere haben Angst, deswegen diese Hormone. Es zeigt, viele Tiere werden eben nicht richtig getroffen, auch wenn das gern behauptet wird. Und dieses minderwertige Fleisch nimmt man dann manchmal noch im Wildgulasch, aber ansonsten ist das halt auch nicht zu gebrauchen. Und was halt auch noch sehr grausam ist, ist, dass bei Drückjagden häufig auch Elterntiere abgeschossen werden, besonders häufig, sodass dann Jungtiere wirklich ihre Eltern verlieren. Und das ist gerade jetzt, weil jetzt wird es ja langsam kälter, die Tiere haben dichteres Fell, das ist sehr schwierig. Normalerweise soll man natürlich keine Muttertiere abschießen, aber das ist sehr schwierig, das in so einer Treibsituation mit diesem dichten Fell dann auch zu erkennen. Und zum Beispiel Rehkitze, die werden von ihren Müttern bis zu 6 Monate gesäugt und die kommen ja so bis Juli zur Welt. Die sind also wirklich auch noch abhängig.
Wie kann das denn erlaubt sein? Also wie kann beispielsweise erlaubt sein, dass man Eltern Tiere kaum unterscheiden kann in so einer Treibjagdsituation und die dann trotzdem abgeknallt werden und die Jungtiere im Grunde dann elendig verhungern? Wie darf das denn erlaubt sein?
Es ist theoretisch nicht erlaubt, dass sie die abschießen. Faktisch ist aber, dass es halt passiert. Man sieht das halt immer wieder. Es gibt natürlich relativ wenig wissenschaftliche Daten, weil man da ja eigentlich ausgeschlossen wird, wenn man nicht dazugehört. Und wie wir die jetzt von dieser tierärztlichen Vereinigung haben, sowas ist natürlich sozusagen dann Gold wert, weil wir ganz wissenschaftlich das halt häufig nicht belegen können. Es sind dann immer Einzelfälle oder man findet dann später diese Rehkitze auch neben ihren toten Eltern oder ähnlich tragische Situationen. Davon gibt es halt leider Bilder immer wieder. Und es ist auch einfach der logische Menschenverstand, der einem das ja auch nahe bringt, wenn jetzt diese ganzen Tiere da vorgetrieben werden und eben dieses dichte Fell da ist, dass das auch wirklich sehr schwierig ist, das dann richtig zu unterscheiden. Es ist aber halt leider auch so, dass man ja sagen muss, dass da von der Politik, die ist halt auch sehr durchfressen und sehr eng mit der Jagdlobby da unterwegs. Also viele PolitikerInnen, die jagen ja auch selber.
Aber das ist tatsächlich ein Punkt, den ich mich frage. Wir haben doch eine grüne Landesregierung und die Jäger, die gehören ja ganz oft der CDU an. Ja, das sind ja nicht gerade die Grünen. Ja. Wie kann es denn sein, dass die Jagdlobby auf die grüne Landesregierung so einen Einfluss hat, dass das alles erlaubt sein darf? Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Ja, 2/3 der Tiere werden nicht sofort getötet und rennen verletzt und blutend und halb zerschossen durch den Wald. Die Mehrheit davon lässt sich hinterher nicht mal finden, weil die Nachsuche teilweise erst 6 Stunden später stattfindet und die sich dann schon verkochen haben. Und sie haben gesagt, 20 Kilo Fleisch, dafür braucht man mindestens 10 getötete Rehe. Das heißt, pro Reh nur 2 Kilo. 2 Kilo Fleisch pro abgeknalltes Reh und dann ist das Fleisch hinterher auch noch kaum was wert, weil es mit Blei zerschossen ist und das kann man dann vielleicht noch für ein Gulasch verwenden, wenn es hinkommt. Und die Jungtiere verlieren häufig ihre Eltern, weil die teilweise trotzdem einfach abgeknallt werden, obwohl man es nicht darf, weil die Jäger es nicht unterscheiden können. Plus es gibt, wie Sie gerade gesagt haben, über all das kaum Daten, weil die Jäger unter sich bleiben. Ich frage mich die ganze Zeit, wie kann das denn sein? Erstens mal, warum greift da das Tierschutzgesetz nicht? Und zweitens, wie kann das eine grüne Landesregierung erlauben? Sind die so abhängig von der Jagdlobby?
Also zu der grünen Regierung kann ich erstmal sagen, wir hatten ja jetzt auch in Baden-Württemberg gerade erst vor einem Monat war es, glaube ich, dass der Peter Haug die Schonzeiten für viele Wildtierarten verkürzt hat.
Was?
Das heißt, man darf jetzt noch früher anfangen, die Tiere zu bejagen, um einen Monat, so zum Beispiel bei Füchsen, wo halt auch ganz viel Kritik von Seiten der Wildtierschutzverbände kam, weil es eben einfach so ist, dass da die Füchse halt wirklich ihre Jungen bekommen, gerade haben und auch noch sehr abhängig von denen sind und dass man da jetzt, für die wurde das halt zum Beispiel eingekürzt, die werden jetzt noch stärker bejagt und auch einige andere Wildtierarten und das war so eine der ersten Handlungen, die der Peter Haug jetzt eben auch wieder durchgeführt hat und die Grünen haben das abgesegnet, trotz all der Kritik, die kam, der wissenschaftlichen Studien, die da eingereicht wurden. Wir haben uns da auch dran beteiligt, wir haben die auch angeschrieben.
Ja, aber wie kann das denn sein?
Nichts bringt und so weiter. Und die Grünen sind da leider auch gar nicht so grün, beziehungsweise lassen das eben dann auch gewähren und stellen sich da dann eben auch hinter die CDU, die ja nun mal dieses Amt jetzt inne hat, also solche Sachen auch entscheiden kann. Das haben ja die Grünen abgegeben an eben die CDU und sind da aber auch jetzt sehr konform. Also sie greifen dann halt auch nicht ein.
Aber sie hätten doch die Möglichkeit einzugreifen. Warum machen die das nicht? Warum machen die das nicht?
Da zurückgreifen. Ist halt die Frage, wie sehr die das wirklich interessiert. Ne? Also wie sehr sind die wirklich gegen die Jagd oder gegen die Jagd jetzt auf bestimmte Arten? Wie sehr möchten die da eingreifen? Das ist ja auch eine persönliche Einstellung, die da irgendwie hintersteht. Letztlich ist die Jagd halt auch leider eben eine Tradition, die von vielen Menschen sicherlich auch ausgeübt wird.
Aber ich verstehe das auch deshalb nicht ganz. Da hängen ja gar keine Arbeitsplätze dran. Da hängen ja keine Industrien dran. Das ist ja nochmal was anderes als mit, ich, keine Ahnung, VW-Skandal. Ja? Ich verstehe nicht, wie sowas völlig Absurdes wie eine Treibjagd, wo wirklich 2/3 der zerschossenen Tiere noch 6 Stunden irgendwie halbtot durch den Wald rennen, nicht gefunden werden und die kleinen Tiere verhungern, weil die Elterntiere weg sind. Das ist ja alles, das ist ja völlig absurd. Und vor allem, wenn dann pro abgeschossenem Tier 2 Kilo Fleisch rauskommen, wenn man es denn überhaupt findet. Ich meine, das ist doch, das braucht man ja einem Laien 5 Minuten zu erklären und dann ist klar, dass das völliger Unsinn ist. Also wie, ja, ich verstehe überhaupt nicht, was für ein Interesse die Grünen daran haben, weil ja eben zum Beispiel keine Arbeitsplätze dranhängen. Ich verstehe nicht, warum die da der CDU so hofieren. Haben die das nötig?
Ja, also wir haben ja auch Antworten von denen bekommen, also wir haben auch Antworten von den Grünen vorliegen dazu und die stellen sich da halt hinter, begründen das natürlich vordergründig mit so Geschichten wie Tollwut, hatten sie, glaube ich, in ihrem Schreiben drin.
Es gibt doch gar keine
Tollwut. Wo wir dann halt auch geantwortet haben, die ist ja in Deutschland seit 2018 ausgerottet, die gibt es also nicht mehr und man kann seinen Hund impfen lassen. Also das ist jetzt auch kein Grund, eine derartig groß angelegte Hetze jetzt noch weiter auszubreiten gegen halt die Füchse jetzt speziell. Da ging es jetzt halt um die Füchse, wo sie das zugesagt hatten. Aber wir haben dann zum Beispiel auch gebeten, dass sie uns Studien vorlegen zu ihren, wie sie dazu kommen, dass man jetzt zum Beispiel die Füchse noch länger bejagen muss. Worauf basiert das? Weil es spricht gegen alle wissenschaftlichen Studien, die uns vorliegen. Und da kommt dann auch immer nichts. Man kriegt dann so Standardantworten irgendwie, aber es, also auf sowas wird dann auch nicht eingegangen. Wo liegt der Grund?
Ach so, die haben überhaupt kein Argument für die Verlängerung von der Jagdsaison. Die haben kein Argument dafür, dass sie jetzt einen Monat früher anfangen, oder wie?
Also wir haben es ja damit begründet, dass eben die Tollwut...
Aber wir haben ja keine Tollwut. Das ist ja kein gültiges Argument. Wir haben ja schon ewig keine terrestrische Tollwut mehr. Das ist
genau. Freude hatten sie dann noch, aber das ist halt auch, haben wir dann auch gesagt, also da geht es dann auf die, um die Übertragung, wenn zum Beispiel Hunde im Wald unterwegs sind, aber das ist halt auch eine Krankheit, die man bei uns behandeln kann. Also wenn jetzt der Hund sowas hat, dann geht man halt zum Tierarzt und dann wird sowas auch behandelt. Das ist jetzt auch irgendwie kein Grund, dass man sagen kann, wir müssen hier jährlich um die 500.000 Füchse in Deutschland erschießen, weil so viel sind es ja nun mal.
Sekunde, 500.000 Füchse werden im Jahr erschossen in Deutschland?
Um die 500.000.
Das ist ja eine halbe Million.
1000 bis 500.
Das sind ja praktisch so viele Einwohner, wie Stuttgart hat oder fast. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, eben, genau. Und dann, wenn man da dann halt so, und das wird ja eben durch sowas dann ausgeweitet, ne, dass man dann halt wirklich sagt, die werden jetzt noch mehr bejagt, noch mal einen Monat früher, noch mal in einer Zeit, wo sie diese abhängigen Jungtiere haben.
Das ist ja
und warum? Nur wegen Tollwut, Reude und weil sie angeblich heimische Vogelarten bedrohen.
Ja, da haben wir ja ganz andere Probleme mit den Äckern und der Landwirtschaft und der Rodung. Das sind doch nicht die Füchse.
Das haben wir dann auch gesagt. Der Hauptgrund liegt dadurch in der Zerstörung der Lebensräume bei diesen Arten. Außerdem ist es ja auch so, dass Jäger auch selber bedrohte Arten jagen. Also der Feldhase, das Seehuhn, was dann immer alles so gerne angeführt wird, wo auch der Fuchs angeblich irgendwie involviert sein soll, Vögel tötet. Die jagen die Jäger ja auch selber. Die sind im Jagdrecht und auf der roten Liste so quasi. Ne? Also das ist halt...
Die jagen selber Hasen und behaupten, das sei der Fuchs, den sie ja eh abknallen, 500.000-fach im Jahr. Genau, und dann sagen die noch, das war der Fuchs, der den Hasen, und dabei schießen sie den Hasen selber ab.
Genau, und Füchse fressen natürlich hauptsächlich Mäuse, das weiß man. Und gerade mit Mäusen haben wir ja wirklich auch ein Problem, in Anführungsstrichen. Die werden ja auch ganz massiv groß angelegt vergiftet, eben weil wir überall jetzt Mäuse haben. Also diese Schädlingsbekämpfung ist ja ein Standard, dass halt überall Gift ausgelegt wird in Gullis und Ähnlichem, weil wir die so viel haben. Da wäre ein natürlicher Beutegreifer halt der Fuchs, den wir aber auch massenhaft töten. Also das ist alles so wirr und verwirrend für einen selber halt wirklich auch, ne? Wo man sich manchmal so fragt, was ist denn eigentlich los mit euch? Wie könnt ihr das alles nicht sehen? Diese ganzen Zusammenhänge, die sind so eindeutig und die sind belegt und so weiter und ihr macht da irgendwie euer Ding.
Ja.
Verkauft dann nach außen, wird das immer irgendwie verkauft mit irgendwelchen Argumenten, die man vielleicht als Otto-Normalbürger dann einfach so aufnimmt und denkt, ah ja, gut, muss halt. Aber wenn man sich das wirklich mal genauer anguckt, ist das also ja unglaublich eigentlich.
Und das heißt, dass die Mäuse vergiftet werden und wir hätten eigentlich die Füchse, die sehr gut jagen könnten. Und stattdessen schießen wir die Füchse ab und vergiften die Mäuse.
Genau. Und dieses Gift ist ja auch für die Umwelt wieder sehr schädlich, was wir dann ja auch zum Beispiel in den Gullis eben ausbringen. Das ist ja in Städten, gehört das fast zum Stadtmanagement dazu, dass überall in den Goodies halt dieses Gift ausgelegt wird zur schädlingspräventiven Schädlingsbekämpfung, nennt man es dann halt. Und das wird ja auch, wenn es dann regnet und so, kommt das in die Umwelt, ne? Also das ist ja auch, es ist nicht nur für diese Tiere ganz schlimm, die das fressen, weil das ist ein unheimlich qualvoller Tod. Da blutet man ja nach innen aus über Tage, wenn man dieses Gift frisst. Sondern auch wirklich, es wird in die Umwelt getragen und wenn andere Tiere dann eben diese Mäuse oder Ratten fressen, dann vergiften die sich selbst ja auch. Da gibt es ja das auch immer wieder diese Bilder von irgendwelchen Greifvögeln, die dann verendet in ihren Nestern mit ihren Jungtieren liegen, weil alle haben jetzt die vergiftete Maus gefressen. Also es ist alles ein Perplex, was man gar nicht, also ja.
Ja, da Sie es erwähnen, ich habe jetzt erst neulich eine Doku gesehen über Adler und der Biologe in der Doku meinte, dass die Adler auch deshalb aussterben, weil die Wildtiere, der Wildbruch nennt man glaube ich, der geschossen wurde, der da noch halb verändert rumliegt, dass die von dem vergifteten Fleisch essen, also Blei vergiftet. Und dass auch deshalb die großen Greifvögel in Deutschland aussterben, weil das wohl wahnsinnig viele Tiere sind in Deutschland, die eben so halb abgeknallt werden, dann nicht mehr gefunden werden und dann werden die von den Greifvögeln gefressen und dann stirbt auch eben vor allem die Brut, weil die eben mit diesen Giftmengen nicht zurechtkommen an Blei.
Ja, das stimmt, ja. Diese Kugeln zersplittern halt häufig im Fleisch dann bei den Tieren, ne? Und dann tritt dieses Blei halt aus und ja, ist dann, ja, in diesem, also findet man halt oft auch für Menschen nicht gut.
Sind denn die noch drin?
Und Hasenfleisch besonders häufig.
Moment mal, sind denn noch Bleirückstände drin oder eben denkbar in Fleisch, das eben einfach so verkauft und angeboten wird? Kann das sein, dass ich mir da noch Blei reinziehe von dem
Ja? Ja, also Bleikugeln sind ja nicht grundsätzlich verboten, von daher, man kann ohne die jagen, aber die sind schon durchaus üblich und Problem ist dann immer halt, wenn diese Kugeln zersplittern, dann tritt das halt aus in das Fleisch und man muss eigentlich dann diese Einschussstelle, muss man dann halt entfernen, so ist das dann halt gesetzlich, aber häufig ist eben einfach auch, da ist so ein Wundkanal und das verbreitet sich halt auch im Körper und dadurch ist es dann eben nicht so eine hundertprozentige Geschichte und das wurde auch vom Bundesamt für Risikobewertung schon so eingeordnet, dass Wildfleisch zu den am höchsten mit Blei belasteten Lebensmitteln gehört, die es gibt.
Tatsächlich?
Ja.
Weil das Hauptargument ist ja immer von Leuten, die wild essen oder sich das bestellen, ganz teuer, irgendwo in einem feinen Lokal, dass die sagen, ja, das ist erstens besser für die Tiere, weil die da nicht so leiden müssen und zweitens ist es besser für mich, weil es halt nicht so ungesund ist wie Schweinefleisch. Aber eigentlich ist bei beidem genau das Gegenteil der Fall, dass die Tiere da wahnsinnig leiden und das Fleisch ist hinterher bleivergiftet. Also eigentlich ziehen ja beide Argumente überhaupt nicht für die Verbraucher.
Nee, also das ist halt das Problem. Es wird halt viel zu wenig darüber gesprochen und veröffentlicht und so weiter. Es ist eigentlich alles da. Die wissenschaftlichen Daten sind da, die Ausarbeitungen sind da, aber es kommt halt nicht an die Öffentlichkeit. Und das ist halt irgendwie auch gewollt, denkt man dann, ne? Also von der Politik oder Ähnlichem, dass man das gar nicht so viel publiziert oder auch mal wirklich erzählt, was passiert denn bei so einer Drückjagd. Denn die Menschen wissen das gar nicht. Die lesen dann nur, ach, es soll halt nicht in den Wald, da wird gejagt. Ich glaube, die wenigsten, man denken da wirklich drüber nach, was das eigentlich bedeutet für die Tiere, für einen selber dann eben auch, wenn man weiterschaut, okay, ist dieses Fleisch eigentlich wirklich so gesund und so, das machen wahrscheinlich die wenigsten, die vertrauen da irgendwie einfach drauf, das ist so ein Wissen, was immer so weitergegeben wird, ohne dass es mal überprüft wird und die Jägerschaft bemüht sich natürlich auch, das aufrecht zu erhalten, das ist auch klar.
Und das Hauptargument habe ich neulich gehört, also ich war auch selber bei so einer Landtagssitzung dabei mal, wo es eben um die Jagd ging. Und da wurde erklärt, erstaunlicherweise, dass vor allem Schwarzwild sich viel schneller vermehrt, wenn es bejagt wird und dass es stattdessen sinnvoller wäre, die großen Raubtiere wieder in Deutschland eben, sage ich mal, zuzulassen, statt abzuknallen, weil die viel effektiver die Population in Schach halten würden. Also tatsächlich, so war ein Argument zumindest, die Jagd führt dazu, dass gerade Schwarzwild sich noch mehr vermehrt. Stimmt das denn?
Ja, das ist richtig. Also auch dazu gibt es zum Beispiel aus Frankreich eine Langzeitstudie, über einen Zeitraum von 22 Jahren haben die das wirklich erforscht. Und da wurde eben auch rausgefunden, dass wenn man Wildschweine sehr stark bejagt, dann haben die eine deutlich höhere Fortpflanzung, die wird dadurch stimuliert und es gibt einfach so Tiere, bei denen ist das biologisch so, wenn die so plötzlich einen starken Druck erfahren, dann reagieren die darauf, indem sie noch mehr Junge kriegen, einfach um die Population zu erhalten. Da gibt es eben unterschiedliche biologische Strategien und da gehören die Wildschweine halt zu den Tieren, die auch so einen Populationsdruck, einen sehr starken Populationsdruck mit starker Fortpflanzung reagieren. Und ein Wolf zum Beispiel, wenn der jagt, dann jagt er ja ganz anders. Der ist ja permanent da und der nimmt immer mal wieder. Aber bei der Jagd ist es ja so, wir haben jetzt Herbst, Winter, da erstarken jetzt diese ganzen Treibjagden, wo dann ganz massiv Tiere entnommen werden, wie sie es immer ausdrücken, ne?
Was bedeutet ganz massiv? Also wie viele Tiere zum Beispiel jetzt morgen findet ja diese riesige Treibjagd statt über mehrere Wälder. Was denken Sie oder was gibt es da so an Daten bisher? Wie viele Tiere werden da entnommen oder eben abgeknallt oder halb abgeknallt? Weiß man das?
Also wie viele bei der einzelnen Jagd sterben, das ist immer so schwierig zu sagen, weil da jetzt auch gar nicht veröffentlicht ist, wie viele Menschen da wirklich teilnehmen und so. Da gibt es ja jetzt sehr wenig Daten wieder. Also es ist halt so, im Jahr töten Jäger, Jägerinnen ja so um die 5 Millionen Wildtiere in Deutschland.
Was?
Wissen die, wie viele da jetzt nur angeschossen sind und so, das sind halt immer nur Schätzungen. Das ist ganz, ganz schwierig.
5 Millionen? Was ist denn das für eine absurde Zahl? 5 Millionen Wildtiere,
die ja eben... Das veröffentlichen die ja auch selber. Die Jagdstrecken heißt das ja, die kann man sich im Internet anschauen. Das wird einmal im Jahr richtig veröffentlicht. Und
das ist ja entsetzlich.
Genau, da sieht man dann immer, welche Art, wie oft getötet wurde. Aber es wird nicht aufgeführt, wann das wo wie passiert ist. Also wir wissen eigentlich immer nur, wie viel sterben über das Jahr.
5 Millionen?
Das ist 5-Millionen-Zahl, genau.
Das sind ja am Tag knapp 15.000 Wildtiere. 15.000 Wildtiere werden im Schnitt am Tag in Deutschland abgeknallt. Das ist ja der Wahnsinn und das geben die ja auch noch zu. Das ist ja nur die offizielle Zahl. Wahrscheinlich sind da die halb verendeten Tiere, die angeschossen irgendwo sich hingeschleppt haben, sind da ja wahrscheinlich noch nicht mal drin. Muss man sich mal vorstellen, 15.000 Tiere am Tag. Das macht mich echt fertig.
Also Wildschweine sind 600.000 etwa. Die sind da so mit der Zahl vertreten. 600.000 in einer Jagdsaison.
Das ist ja völlig irre. Vor allem, wie wir jetzt gerade erfahren haben, führt ja der Jagddruck eher dazu, dass beispielsweise gerade bei Wildschweinen, eben 600.000 abgeschossene Wildschweine im Jahr, führt ja dazu, dass die sich noch mehr vermehren. Und stattdessen wäre es so einfach, mit dem Bär, mit dem Wolf, mit dem Luchs zu arbeiten sozusagen, die ganz anders die Tiere bejagen und wo dann nicht dieser Fortpflanzungsdruck wieder entsteht. Ich verstehe gar nicht, warum macht man nicht das? Und warum lässt man nicht einfach die Füchse auf die Mäuse los? Und stattdessen vergiftet man die Mäuse. Man fragt sich ja, ob man auf einem Planeten ausgesetzt wurde, wo einfach alle völlig irre sind.
Geht mir durchaus auch so oft in meiner Arbeit. Aber das ist halt, ja, ich meine, die Jagd ist halt einfach, die war halt irgendwie schon immer da. Es ist so eine Tradition, das sitzt jetzt so fest. Und das jetzt aufzulösen, solange das halt auch noch in der Politik so stark vertreten ist, ist halt schwierig.
Aber... Was können wir denn, also ich meine, wenn die grüne Landesregierung eigentlich überhaupt nicht reagiert, ich frage mich auch, wie kommen denn an die Informationen eigentlich ran? Ja, wir haben eine Jagdlobby, aber gibt es auch irgendwie eine andere Lobby mit den Daten zum Beispiel? Also wie kann man die Daten zu den Politikern bringen? Wie kann man bewirken, dass die einem zuhören, einen ernst nehmen, dass sich mal ernsthaft durchlesen und sagen, jupp, ist Schwachsinn, machen wir nicht mehr. Also wie kann man das denn, also ich verstehe nicht, dass immer nur die schlechten Lobbys Einfluss haben. Oft, nicht immer, aber oft.
Ja.
Also wie kann man das denn zu denen bringen? Das ist ja...
Ist eine gute Frage. Also einerseits denke ich, der öffentliche Druck ist einfach irgendwie wichtig, dass die Öffentlichkeit informiert ist, die weiß Bescheid, die will das nicht.
Ja, aber wie kann ich jetzt hier konkret, ich habe das ja gerade eben erst erfahren, hier mit Ihnen im Gespräch und ich bin ehrlich, bin empört, weil ich das nicht wusste, dass im Jahr 5 Millionen arme Wildtiere abgeknallt werden, für nichts, für gar nichts und deren Kinder dann auch noch verhungern. Das ist ein Albtraum. Was kann ich denn jetzt machen? Soll ich einem Politiker schreiben oder auch die Menschen, die hier zuhören, die ja vielleicht auch genauso entsetzt sind wie ich oder wie wir beide, was empfehlen Sie uns?
Ja, also erstmal ist natürlich schon super, dass man überhaupt hier darüber spricht, damit man einfach auch mal anfängt, dieses Nichtwissen, was eben auch vielfach ja vorliegt, einfach zu durchbrechen, indem man das kommuniziert nach außen, indem man eben auch dieser gute Ruf von dem Wildtierfleisch, den könnte man mal durchbrechen, dass die Menschen das wirklich nicht mehr wollen, dass sie auch wissen, okay, das ist nicht besser als eine Massentierhaltung, nicht unbedingt, also Massentierhaltung ist auch schlimm, muss man jetzt nicht drüber reden, aber trotzdem unnatürlich, ja, also wir schreiben ja auch an die Politik, wir machen sowas, ja, unser Verein zum Beispiel. Wir versuchen auch uns zusammenzutun mit anderen Vereinen, wie dem Wildtierschutzbund und solchen Geschichten. Es gibt ja auch diese Lobby in Anführungsstrichen, also die Menschen, die versuchen von der Seite zu argumentieren und die auch diese Studien und so weiter in die Politik bringen und darauf aufmerksam machen. Wir haben auch wegen dieser Schonzeitverkürzung zum Beispiel eine Demo vor dem Ministerium gemacht. Da hat dann auch die Stuttgarter Zeitung drüber berichtet. Und wir hatten eine Demonstration dort. Da ist natürlich super, wenn dann die Menschen auch kommen. Es macht natürlich viel mehr Eindruck, wenn man da mit 100 Leuten vom Ministerium steht und in der Zeitung landet. Einfach, dass die Politik sieht, oh, da tut sich was. Die Menschen wissen, dass das nicht alles ganz gut da abläuft, nicht ganz wissenschaftlich fundiert. Die merken das langsam. Der Druck ist da. Dann müssen die natürlich auch mehr reagieren, als wenn da jetzt, sag ich mal, 10 Leute stehen. Also zu sowas hingehen, bei sowas mitmachen, wenn man sowas hört oder vielleicht auch selber organisieren, je nachdem, ist natürlich auch, ich denke, dieser Gegenwind muss irgendwie da sein. Weil momentan, die werden das auch wissen. Die wissen, dass das wissenschaftlich nicht belegt ist, was sie da machen. Oder dass es Studien gibt, die beweisen eigentlich, dass das Unsinn ist. Und trotzdem machen sie weiter. Und ich denke, sie machen weiter, solange man sie lässt. Solange man so unbeteiligt das einfach glaubt und irgendwie funktioniert. Aber wenn wir da halt einfach auch stärker präsent sind, denke ich schon, dass man da was erreichen kann. Und natürlich auch, wenn man wählen geht, es sind dann eher die kleinen Parteien, aber es gibt ja auch Parteien, die sich zum Beispiel ganz klar gegen die Jagd aussprechen.
Ne? Ja, aber die kommen ja dann kaum rein. Also ich meine, ich hatte mich, ja. Also es klingt jetzt doof, wahrscheinlich lachen mich alle aus, aber ich hatte mich ein Stück weit auf die Grünen sozusagen verlassen. Ja, die bringen es ja überhaupt nicht. Also ich hätte schon gehofft, dass man auf die Grünen auf irgendeine Weise noch mehr Druck ausüben kann. Wem schreibe ich denn? Dem Peter Haug oder was? Oder wem?
Ja, wir haben dafür? Den Grünen geschrieben zum Beispiel, den Grünen und den Haug auch. Und wir haben auch auf der Demonstration dann schon so Schilder gehabt, wie die Grünen befürworten die Schonzeitverkürzung oder ähnliches, dass wir da halt auch wirklich darauf aufmerksam machen, dass das da ganz groß steht, dass die Grünen hier nicht Einhalt gebieten, weil viele Menschen irgendwie auch dieses Bild natürlich noch haben, dass die Grünen sehr sich einsetzen für Naturschutz und irgendwie auch Tierschutz mitgehend dann. Und deswegen versuchen wir dann halt auch darüber, sie vielleicht zu motivieren, da ein bisschen aktiver zu werden, dass sie diesem Bild, was schon die Wähler, Wählerinnen dann auch von ihnen haben, irgendwie, dass sie versuchen, dem auch gerecht zu werden. Ja. Und wenn man das so anprangert, ja, dass man hofft halt, ne? Es ist halt.
Aber ja, aber ich verstehe gar nicht, dass es nicht mehr Wege gibt, als zu hoffen und sich und halt irgendwo zu demonstrieren. Also ich frage mich halt, welche Wege gibt es noch? Also vielleicht schreibe ich jetzt echt mal dem Peter Haug, dem werde ich schreiben. Und ich werde noch den Grünen auch schreiben, vielleicht mal offiziell vom Studio aus, von der Wüstenwelle aus. Aber ich frage mich ja auch, ich meine, eigentlich handelt es sich doch um einen Gesetzesbruch. Also wir haben hier, werden im Jahr 5 Millionen Wildtiere in Deutschland abgeknallt. Mhm. Dann verhungert noch ein Teil von den Jungtieren, weil die einfach die Elterntiere abschießen. Und das ohne vernünftigen Grund, weil die Bejagung durch andere Raubtiere viel effektiver wäre. Ja, und durch die Jagd vermehren sich die Tiere teilweise noch viel stärker. Und eigentlich steht ja im Paragraph 1 vom Tierschutzgesetz, ich zitiere, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Ja, das alles klingt doch für mich nicht nach einem vernünftigen Grund.
Nee, das ist richtig. Also Sie haben das gut zusammengefasst. Im Grunde ist der hier nicht gegeben.
Ja, kann man da nicht klagen?
Das Problem ist halt, dass die Gegenseite das jetzt natürlich anders präsentiert. Die kommen dann halt schon mit ihren Argumenten. Was weiß ich, wir haben Überpopulation, wir sind eine Kulturlandschaft, die Wildtiere passen hier nicht rein, die müssen reguliert werden. Der Wolf reißt die Schafe und wir kennen das. Also es ist eine riesige Debatte, die dann halt auch gerne aufgemacht wird. Und wo dann schon versucht wird, auch von der Gegenseite über diesen vernünftigen Grund zu argumentieren letztlich, den zu erreichen, dass man da sagt, doch, der ist da.
Aber man hat doch hier, aber
wir müssen die, ja, das machen wir.
Aber wir haben doch jetzt in Baden-Württemberg, Entschuldigung, das Verbandsklagerecht. Könnte man doch jetzt als Verband, und das sind sie ja eben als anerkannte Tierschutzorganisation, könnte man doch jetzt dagegen klagen. Weil im Grunde die hätten doch überhaupt keine Daten für ihre Argumente. Ist ja eher das Gegenteil. Ich meine, es gibt ja, wie Sie zu Beginn vom Gespräch erwähnt haben, diese Studie aus Frankreich beispielsweise, die über 22 Jahre lief, die besagt hat, dass eben Wildtiere sich teilweise viel stärker vermehren unter Jagddruck. Und dann können die dort auch nicht ankommen und sagen, ja, wir haben aber zu viel Wildschweine hier. Weil dann könnte man eben sagen, aha, aber die Wildschweine vermehren sich genau deshalb, weil ihr ständig eine Treibjagd macht und die dann einfach werfen wie bekloppt. Man hat ja Argumente. Also könnte man sich da nicht mal trauen und sagen, hey, wir versuchen es. Und dann hätte man auch noch mal mehr Presse für das Thema.
Ja, grundsätzlich, also das ist richtig. Natürlich, das Verbandsklagerecht haben wir. Da kann man halt in Einzelfällen immer vor Gericht ziehen, wie wir das jetzt auch mit der Putenklage eben aktuell haben. Man braucht halt einen richtigen Fall, wo man sagt, hier, das eine ist jetzt dieser Stall oder ähnliches, den nehmen wir uns jetzt vor und versuchen dann daran eben weiter zu argumentieren. Bei der Jagd ist es ist halt schon sehr komplex. Also man müsste es dann auf jeden Fall eingrenzen, vielleicht erstmal mit einer Tierart. Das ist ja das, wie der Wildtierschutzverband das auch versucht zu machen, indem sie sich die Fuchsjagd wieder rausgenommen haben und jetzt sagen, da ist der vernünftige Grund nicht gegeben, dass man erstmal versucht, über einzelne Tierarten zu gehen, weil jetzt zum Beispiel bei den Wildschweinen kommt jetzt halt sicherlich dann auch noch rein, dass wir halt unheimlich viel Mais haben. Die sind auch deswegen sehr stark vertreten, weil die hier ein unheimliches Futterangebot haben. Das ist halt auch da, weil wir sehr viel Massentierhaltung haben, weil der Mais wird ja zum Großteil genutzt, um eben diese Tiere in der Massentierhaltung zu füttern. Den fressen natürlich auch die Wildschweine gerne, dadurch haben wir natürlich auch viele Wildschweine. Also es ist immer alles recht komplex und weitläufig. Da müsste man jetzt sagen, okay, da müsste man auch sagen, wir haben hier weniger Schweine in Deutschland, also auch weniger Mais in Deutschland. Dann kommt man halt in den Bereich der Tierhaltung. Das ist schon ein Riesenballon und natürlich muss man immer gucken, ob so ein Gericht, weil so ein Prozess ist natürlich extrem teuer und langwierig, ob so ein Gericht dann wirklich es realistisch ein Urteil zu unseren Gunsten fällen würde, mit allem, was das dann nach sich zieht, ist schon nicht ganz so einfach. Also man müsste sich hier wirklich auf so einen Themenbereich beschränken, wobei ich das auch schon mir mal gedacht habe. Also ich würde das Verbandsklagerecht durchaus auch gerne noch mehr einsetzen. Es ist auch immer eine finanzielle Geschichte. Man braucht natürlich unheimlich Kapital. Also auch diese Putenklage kostet natürlich ordentlich. Und
wie finanzieren Sie sich denn? Sie sind ja ein Verein, ja? Also ich spreche noch immer mit Frau Thielert von Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg e.V. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Verbandsklage einreichen würden gegen die Bejagung von einer bestimmten Tierart, wie finanzieren Sie das?
Genau, also grundsätzlich finanzieren wir uns über Spendengelder. Wir haben jetzt aber auch, wir sind ja ein sehr kleiner Verein. Dementsprechend haben wir jetzt auch nicht die Wahnsinnseinnahmen. Und auch bei dieser Putenklage unterstützt uns eben finanziell die Albert-Schweitzer-Stiftung. Die sind da noch mit eingesprungen, netterweise, weil es eben, die läuft auch seit 2015. Ne? Wir haben jetzt 2021. Man muss sich das halt klar machen. Jedes Anwaltsschreiben und so weiter kostet natürlich Geld. Und es ist wirklich nicht so einfach und man muss dann schon extrem gute Aussichten haben, dass das auch irgendwie zu einem Erfolg führen kann, damit das auch wirklich Sinn macht. Ansonsten verpulvert man ja halt einfach Spendengelder. Deswegen muss man da schon sehr genau gucken, wie man sowas aufzieht. Und
aber es gibt ja auch dafür spezialisierte Anwälte, Tierrechtsanwälte beispielsweise. Also vielleicht ist es ja auch so, dass uns jemand zuhört hier in der Wüstenwelle und sich denkt, Mensch, ja, habe ich nicht gewusst, was für ein Mist, ich bin Anwalt, ich mache mich da mal schlau. Also wer weiß, ja, ich meine, das ist ja eigentlich, ich frage mich auch, warum ist das Thema eigentlich überhaupt nicht richtig präsent? Warum denken alle Leute auch, Jagd ist ja total toll, so ein Tier sich aus dem Wald pflücken sozusagen? Ich meine, das sind, eigentlich sind die Tiere ja auch unfassbar populär, zum Beispiel Rehe, ja, das sind ja mit Bambi und Schlag mich tot, das sind ja total süße Tiere auch noch, ja, oder die ganzen anderen Tiere oder auch Füchse sind ja eigentlich, ich meine, so solche kleinen Fuchskinder, die es dann in Dokus gibt oder irgendwelche Frischlinge in den Dokus, sind ja alle total populär. Ich frage mich immer, warum empören sich da nicht mehr Leute, dass die einfach abgeknallt werden oder die Elterntiere abgeknallt werden? Also warum ist dieses Thema nicht populärer? Weil eigentlich Tiere, gerade Wildtiere, ja eigentlich, wie soll ich sagen, im Vergleich zu den sogenannten Schlachttieren noch ziemlich gut dastehen, rein von der Popularität her. Ja, alle finden Bambi süß. Und denen ist dann nicht klar, dass 5 Millionen Tierchen halt einfach abgeschossen werden. Elendig. Also das ist mir nicht ganz klar, weil wir da doch alle eigentlich, eher so voll dahinter stehen, emotional. Es ist ja kein Mensch gegen Rehe oder sowas. Stehen Sie, wie ich meine?
Nö, aber was dann eben verbreitet wird und was dann, denke ich mal, auch wieder angenommen wird, ist dann zum Beispiel dieses Argument, dass halt Rehe den Wald kaputt machen mit dem Verbiss. Das wird ja dann zum Beispiel, also es gibt ja dann für jede Tierart auch immer sowas, wo man sagt, genau, aber die machen das. Ihr habt recht, die sind vielleicht niedlich oder ähnliches. Aber wenn wir die nicht töten, dann gibt es keinen Wald mehr oder ähnliches. So wird das ja dann gerne präsentiert. Diese ganzen Argumente sind halt nie stichhaltig. Man kann, also die Rehe zum Beispiel, bei denen ist es ja so, dass die normalerweise sich auf freien Flächen aufhalten. Dadurch, dass sie aber so viel bejagt werden, sind sie halt vermehrt im Wald.
Ach, deshalb fressen die Bäume. Ach so, deshalb.
Und deshalb fressen die Ach, die Bäume. Meine normalerweise mögen Rehe freie Flächen. Die würden gar nicht so viel im Wald sein. Die
Moment.
Würden sich viel mehr draußen aufhalten.
Jetzt, wenn ich es richtig verstehe, die fressen die Bäume ab, weil sie sonst abgeknallt werden. Also eigentlich fressen die Bäume ab, weil sie bejagt werden. Ne?
Genau, sie verhalten sich Ach, vermehrt was? Im Wald auch dadurch, dass sie bejagt werden, weil sie Scheiße. Da natürlich geschützter sind.
Das ist
sie
ja
haben
alles
Angst. Sie haben gemerkt, dass sie da natürlich viel angegriffen werden von Menschen quasi. Das lernen die einfach. Und dass sie im Wald sicherer sind. Und dann fressen sie da die jungen Bäume, das ist eben richtig, da haben die Jäger durchaus recht. Aber sie wären da ja gar nicht so viel, wenn wir sie da nicht reinscheuchen würden. Plus, dass wir auch mit den Wäldern natürlich, das ist auch wieder unheimlich vereinfacht, weil wir haben halt diese Wahnsinnsforstwirtschaft, die überhaupt keine Mischwälder zulässt. Also das ist ja auch ein rein forstwirtschaftliches Interesse eigentlich. Ne? Wir wollen dieses ganze Holz da immer schnell raus haben, die Bäume sollen schnell wachsen, die sollen schnell abgeholzt werden und so weiter. Das stören die Rehe halt eher. Das ist auch eher wirtschaftlich. Das klingt immer so nach Naturschutz. Wir haben aber kaum noch natürliche Mischwälder. Das ist halt auch, also es ist alles unheimlich. Also die Wildtiere werden halt immer so, die kriegen immer den Stinkepeter zugespielt quasi. Die sind immer schuld an allem und vieles wird verschwiegen.
Ja, vor allem, wenn ich es richtig verstehe, ist die Jagd schuld an allem. Also die Jagd ist schuld, dass das Schwarzwild sich so stark vermehrt, die Wildschweine noch viel, viel mehr werfen unter dem Jagddruck. Die Jagd ist schuld, dass die Rehe aus dem freien Gebiet in die Wälder gehen und dort die Bäume abnagen. Ja, das kann man doch einfach lassen. Also ich meine, das ist ja bekannt. Ja, das ist doch jetzt bekannt. Ihnen ist es bekannt. Ja. Das muss den Grünen auch bekannt sein. Denen haben Sie das ja
das
geschrieben,
oder? Das ist allgemein oder? Bekannt. Also das, ich denke, Leute, die wirklich da in dem Bereich arbeiten, die wissen sowas. Also
ja, aber wie kann das denn
sein? Natürlich die Allgemeinbevölkerung nicht, aber wer da irgendwie sitzt in so Ministerien und so, der sollte das wissen.
Ja, aber dann bleibt ja überhaupt kein Argument mehr übrig. Ist ja im Gegenteil, dass all diese Bejagung und diese Flucht der Tiere dann in die Wälder führt ja zu genau dem Grund, weshalb man findet, dass man sie bejagen muss. Also ich meine, dann gibt es ja überhaupt keinen Grund mehr für die Jagd. Keinen.
Man müsste die Jagd wirklich mal komplett rausnehmen und vielleicht müsste man eine Zeit lang dann mit humanen Methoden versuchen, das zu machen. Also man kann ja zum Beispiel auch Empfängnisverhütung zum Beispiel in Ködern einfach auslegen oder ähnlichem. Wenn man jetzt wirklich sagen würde, ab morgen gibt es keine Jagd mehr, dann hätten wir natürlich noch sehr viele Wildschweine und ähnliches. Da könnte man aber dann ja auch, wir leben in einer Zeit, wir können auf den Mond fliegen und so weiter. Wir haben garantiert andere Möglichkeiten, als mit Waffen in den Wald zu ziehen und
ja, vor allem
alles abzuknallen, was uns nicht passt. Das ist ja auch einfach sehr primitiv und einfach gedacht. Das könnte man alles auch humaner managen und versuchen, auf lange Sicht dahin zu kommen, dass man die Natur wieder renaturiert, dass wir wieder Mischwälder haben, dass wir den Wildtieren auch mal irgendwie Fläche geben. Sie werden ja auch zunehmend immer mehr verdrängt und sich dann auch wirklich irgendwann einfach rausziehen, indem man wieder so ein System aufbaut, wo die Natur macht, wo es die natürlichen Prädatoren gibt, also die Population, die Natur funktioniert ja, die gab es schon lange vor den Menschen, ne? Die hat uns nicht gebraucht.
Und wir haben einfach keine Bären mehr. Wir haben kaum mehr andere Raubtiere. Wir haben den Wolf, der aber auch noch dann abgeknallt wird von den Jägern von der CDU. Und die werden eigentlich viel effektiver.
Ja, auch die SPD ist da voll dabei. Ne?
Ach, also tatsächlich?
Nicht nur immer die CDU. Die SPD ist auch in Niedersachsen. Der Lies ist ja ganz stark da immer aktiv, wann immer es um den Abschuss von Wölfen geht. In Niedersachsen soll der Wolf jetzt auch grundsätzlich ins Jagdrecht aufgenommen werden.
Ach du meine Güte.
Und da hängt die SPD
wegen fünf Schafen,
sehr ganz stark. Also es ist nicht nur die CDU leider, das ist ja das Problem. Man kann es gar nicht so festmachen an der einen blöden Partei quasi.
Und dazu kommt ja, also ich finde, es gibt sehr viel oder sehr viel mehr Argumente jetzt gegen die Jagd als für die Jagd. Also wenn ich das richtig verstehe, bleibt jetzt erstmal so für die Jagd überhaupt nichts übrig. Wenn man das mal so alles aufdröselt, sind die Argumente alle völlig ad absurdum geführt. Ja, im Gegenteil, ja, dass die Jagd ja eben bewirkt, dass es teilweise noch mehr Tiere gibt oder dass die Tiere noch mehr Bäume schädigen oder überhaupt Bäume schädigen. So, jetzt frage ich mich, wenn man beispielsweise morgen, ist ja so eine große Treibjagd, eine große Drückjagd, wenn ich mich da jetzt einfach mal in den Wald stelle, was passiert dann? Kommt dann die Polizei und führt mich ab? Also darf man sich da im Wald überhaupt bewegen oder bin ich dann kriminell, weil ich beispielsweise an dem Tag einen Waldspaziergang machen möchte? Und wie ist das geregelt?
Also es wird ja jetzt schon über Zeitungen und übers Radio und so verbreitet, dass man sich nicht in den Wald begeben soll zu dieser Zeit. Es werden dann sicherlich auch Absperrungen aufgestellt werden und Warnschilder, weil es natürlich super gefährlich ist. Deswegen ja, möchte ich das jetzt auch keinem anraten, sich dazwischen zu schmeißen, weil letztlich
Tatsächlich kann man abgeknallt werden.
Genau, dass man halt dann wirklich im schlimmsten Fall wirklich erschossen werden kann, ne?
Ja, meine Güte, was veranstalten die denn da im Wald? Ich könnte durch den Wald laufen versehentlich und ich werde erschossen? Ich meine, was ist denn das überhaupt für eine Tradition? Irgendwas im Wald abknallen? Ja. Und die knallen sich ja oft genug gegenseitig ab.
Sie sind natürlich verpflichtet, das so zu sichern, dass es für den Menschen ersichtlich ist. Also sie werden das schon irgendwie erkenntlich machen, dass man jetzt nicht aus Versehen mit dem Hund spazieren geht und hat kein Radio gehört und wird erschossen. So ganz so soll das natürlich nicht ablaufen. Es gibt natürlich immer wieder Jagdunfälle. Das ist auch durchaus richtig, dass da jährlich mehrere hundert Geschichten irgendwie passieren. Nicht immer gleich mit Todesfolge, aber dass man auch durchaus getroffen wird oder so, passiert ja leider schon.
Da kam letztes Jahr gerade
das, glaube ich, da gab es das ja zum Beispiel bei der Wildschweinjagd. Ja. Da wurde das Wildschwein durchschossen und ein Opa mit seiner Enkelin wurde im Freibad getroffen, dann im Bauch.
Was ist das denn für eine Geschichte? Was ist das für eine absurde...
Ja, solche Jagdunfälle in dieser Art gibt es dann schon. Da ist die Kugel halt zum Beispiel durchgegangen.
Das darf doch nicht erlaubt sein, so ein Hobby. Das ist doch kein Hobby. Das ist Mord. Oder das ist Körperverletzung. Ja. Das ist ja einfach völlig irrsinnig. Und ich habe jetzt gerade heute Morgen in der Zeitung, in der Süddeutschen gelesen, dass ein Wildschwein in Panik, das war in der Nähe von München oder in irgendeinem Ort in Bayern, ist ein aufgescheuchtes Wildschwein, das von einer Drückjagd geflohen ist, ist durch einen Kindergarten durchgerannt. Also in Panik ist es durch die Gläser an der Tür von dem Kindergarten geschossen. Die haben gerade noch die Kinder in Sicherheit bringen können. Dann ist das Tier durch den Ort gerannt und nochmal durch die Terrassentür eingebrochen. Also die ist zersplittert, die Tür, in ein Wohnzimmer, wo auch Kinder waren. Und dann hat die Frau geistesgegenwärtig erstmal die Kinder in Sicherheit gebracht und dann dem Wildschwein die Haustür aufgemacht. Und dann ist das Wildschwein schwer verwundet in den Wald abgezischt und das findet jetzt wahrscheinlich kein Mensch mehr. Das verendet da elendig. Und wo ich auch dachte, Mensch, was ist denn das für eine Tradition, wo die panischen Viecher auch noch dann Menschen gefährden oder auch Menschen abgeknallt werden können, wo die Jäger sich, das hört man ja ständig, sich gegenseitig ständig selber abknallen, weil sie nicht checken, dass noch mehr im Wald ist. Ah ja, was ist denn das für ein krankes Hobby? Ich frage mich, auf welchem Planeten bin ich da? Kann man das nicht, wie kann es in heutigen Zeiten erlaubt sein? Wir leben doch nicht mehr in Höhlen.
Ja, es ist auch wirklich sehr, also es ist schon ein deprimierendes Thema irgendwo, ne? Wenn man echt so ein bisschen hilflos ist und die gesetzliche Absegnung irgendwie mal da ist, aber gleichzeitig es alles so unlogisch ist, wirklich auch. Jede Tierart kann man sich eigentlich irgendwie angucken und dann gucken, man muss es halt alles einzeln aufdröseln, weil überall ist es was anderes, aber im Grunde gibt es immer die Unlogik da drin, die findet man immer.
Ich bin jetzt so in Rage, ich kann ja kaum noch reden. Tatsächlich, ich habe das alles überhaupt nicht gewusst, wie absurd es ist. Ich dachte, ich finde ja wenigstens ein Argument, dass man sagen kann, ja, genau deshalb ist das nötig. Das ist ja noch nicht mal nötig. Das macht mich tatsächlich ziemlich wahnsinnig. Und vor allem auch, dass die Grünen nicht reagieren, macht mich am wahnsinnigsten. Also die kannst du ja wirklich nicht mehr wählen, aber dann kannst du überhaupt keinen mehr wählen. Jetzt noch eine Frage mit morgen. Wo schießen die denn da überall und bis wohin hört man das? Und wo sollte ich auf keinen Fall in den Wald gehen?
Ja, ich gucke noch mal ganz kurz, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Da waren jetzt mehrere Ortschaften, genau. Also es ist von 9 bis 15 Uhr morgens. Das ist eine Kooperation zwischen den Revieren Sinsheim, Hasselbach, Adersbach und Neckarbischofsheim. Und genau, in dieser Gegend wird die Bevölkerung halt gebeten, den Wald an diesem Tag zu meiden. Und die Gemeindeverbindungsstraße Hasselbach unter Gimpern wird gesperrt für die Jagd. Das Versuche machen sie jetzt natürlich sicherlich auch, um eben Wildunfälle zu vermeiden, weil die Tiere dann natürlich sehr panisch werden und auch nicht mehr Rücksicht nehmen auf Straßen und Autos dementsprechend.
Ja, das ist doch super gefährlich auch. Also jetzt generell auch die ganz normalen Jagden, falls man sowas als normal jemals bezeichnen kann. Aber die ganz normalen Jagden sind ja auch gefährlich. Ich habe oft gelesen, dass es aus dem Grund tödliche Verkehrsunfälle gibt, weil irgendein Reh in Panik über eine Landstraße rennt.
Ja, ist auch verständlich irgendwo. Ne? Würden wir auch nicht anders machen, wenn wir bejagt wären.
Aber wie kann es erlaubt sein? Also ich bin selber mal auf einer Autobahn gefahren und direkt vor mir, und das ist wirklich, das erzähle ich jetzt gar nicht, verstehen Sie, wie ich meine? Aber ich bin bis heute traumatisiert von diesem Ereignis. Und ich bin mir ganz sicher, das Reh war in kompletter, völliger Panik. Und ich bin mir absolut sicher, das kam wirklich aus dem Nichts da, aus dem Wald geschossen, ist über die Leitplanke. Und ich bin mir absolut sicher, dass es irgendwie gejagt worden ist. Weil es gibt ja sonst keinen Grund für ein Reh auf einer Autobahn zu rennen, beispielsweise. Und ich weiß überhaupt nicht, ob dahinter
so panisch nicht,
Und von dem her, ich verstehe nicht, dass das erlaubt sein darf, dass man auch noch Verkehrsteilnehmer tatsächlich tödlich gefährdet. Oder dass ein Großvater mit seiner Enkelin im Freibad in den Bauch geschossen wird. Weil ein Jäger durch ein Tier durchschießt. Ja, das ist doch ein Irrenverein.
Ja, es sind natürlich, das wird dann sicherlich abgetan als Unfälle. Das ist jetzt nicht das, wie es halt laufen sollte.
Aber es passiert halt. Passiert ja ständig.
Ja, es passiert halt, genau. Ja. Aber es ist etwas, was halt jährlich eigentlich passiert. Es gibt jetzt kein Jahr, wo es keinen Jagdunfall gab. Und natürlich gibt es auch viele Wildunfälle. Und die sperren, deswegen versuchen sie ja, Straßen zu sperren, wo es wahrscheinlich ist. Aber zu 100% kannst du das ja auch nicht. Die machen jetzt auch nicht alle Straßen dicht. Ne? Das ist halt.
Also es ist tatsächlich auch gefährlich, sich einfach in der Gegend da morgen mit dem Auto rumzubewegen, weil die ja auch nicht alles absperren morgen.
Ja, es ist sicherlich ein gewisses Risiko. Ich kenne die Gegend jetzt selber nicht. Ich weiß nicht genau, wie es da ausschaut, aber sicherlich alles, was dann um diese Wälder und Felder herum langläuft an Straßen, auch an Ortschaften oder ähnliches, weil teilweise ist es ja eben so, es gab das auch, ich glaube, es war sogar dieses Jahr, dass die Wildschweine, habe ich auch gelesen gehabt, in so einen Ort reingerannt sind, mehrere in Panik, dann wirklich durch die Ortschaft gerast sind, den Bürgermeister umgerannt haben.
Ach du meine Güte, das ist ja wie in einem Film.
Der dann noch verletzt war und wurden dann letztlich auch erschossen. Die Jäger waren natürlich hinterher. Aber die sind in die Stadt geflüchtet, quasi in diesem Ort dann rumgerannt, zwischen den Menschen und so weiter. Panische Wildschweine ist dann natürlich auch gefährlich irgendwo, ne, wenn so ein Tier einen dann umrennt. Und
Ja. Also jetzt nochmal zusammenfassend, also wir haben nur noch 2 Minuten oder so. Was kann ich denn jetzt tun, um gegen die Drückjagd, um die einfach zu beenden? Ja, um die Treibjagd, die Drückjagd, die Jagd hier in Baden-Württemberg beispielsweise zu beenden oder dazu beizutragen. Ich nehme an, erstens kein Wildessen, oder? Also dass man nicht gerade das kauft.
Wildessen, genau, das ist wirklich das ganz Oberste, dass man sich wirklich nicht selber finanziell noch dran beteiligt. Weil das Geld geht ja dann wieder da rein in das ganze Treiben dort. Das ist also das A und O natürlich. Und auch, dass man das ruhig weiterträgt, diese Informationen. Wenn man in seinem Bekanntenkreis oder ähnliches diese Argumente wieder hört, wie ich esse nur das Wild oder Wild ist besonders bio, dass man dann gleich sagt, hey, wusstest du eigentlich, dass das so und so ist?
Dass es mit Blei belastet ist. Dass es mit Blei belastet
genau, ist. Genau, zum Beispiel, dass es ungesund für dich ist. Das ist schon mal ganz gut, weil manche haben ja auch mit Tierschutz jetzt nicht so viel am Hut. Also auch für dich ist das jetzt nicht unbedingt gut. Aber ruhig auch erzählen, wenn die Menschen ein bisschen Empathie für Tiere haben, wie solche Jagdpraktiken dann durchaus auch ablaufen. Weil das eben viele gar nicht wissen, dass das eben nicht so bio-schöne Freilandleben ist, so quasi. Und genau, das ist sowieso schon mal A und O, dass man sich finanziell nicht wirklich dran beteiligt. Dann ist es gut, wenn man irgendwas liest, dass sowas stattfindet oder ähnliches, dass man kann zum Beispiel auch Leserbriefe an die Zeitung schreiben, wenn die darüber berichten, dass man dann vielleicht ab und zu drucken die sowas. Wir haben das auch immer wieder, dass dann einfach auch die Thematik rauskommt an die Menschen, dass die einfach mal wissen, was da überhaupt abgeht. Und natürlich an die Politik, die jeweilig das entscheidet in dem jeweiligen Bundesland, Ort oder was auch immer, wo das gerade ist, wo ich immer wieder seinen Protest ausdrücken und fragen, wie das sein kann oder sonst was.
Und speziell verantwortlich ist ja der Peter Haug hier, ne, in Baden-Württemberg erstmal mitverantwortlich.
Genau, der ist hier verantwortlich.
Also Haug mit K hinten, also dem kann man durchaus auch mal eine E-Mail schreiben. Planen Sie denn mal wieder eine Demo?
Ob wir das machen?
Ob Sie eine Demo mal wieder planen oder so?
Ja, sicherlich werden wir das mal wieder machen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, bezüglich, also die Demo zur Schonzeitverkürzung war ja gerade erst. Jetzt haben wir, was wir jetzt hatten, war, dass wir so eine Mitmachaktion gestartet haben für den Wolf und Niedersachsen, dass man dem liest, also wir haben dem selber geschrieben, haben diesen Brief auf unserer Website veröffentlicht. plus die Links zu den Social Media Accounts. Da haben wir auch die Landestierschutzbeauftragte aus Niedersachsen mit.
Darf ich Sie da kurz unterbrechen?
Kann das ja auch wissen.
Ja, darf ich Sie da kurz unterbrechen, weil unsere Sendezeit gleich vorbei ist? Wo finde ich denn diese Homepage, die Sie erwähnt haben? Also, wo ist die Homepage von Menschen für Tierrechte?
Tierrechte-bw.de. Und da veröffentlichen wir öfter mal so Mitmachaktionen oder auch auf Social Media. Tierrechte Baden, Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg folgen. Wir rufen ab und zu auch immer wieder auf. Da veröffentlichen wir Demos, die wir machen oder Aktionen, wo man sich beteiligen kann. Wir zeigen unsere Briefe, dass man sich daran orientieren kann, die auch raussenden. Druck ausüben halt auf Politik. Das ist eine gute Adresse.
Also wer protestieren will, kann entweder dem Herrn Haug schreiben, kann den Grünen schreiben und oder kann man auf die Seite gehen von www.tierrechte-bw.de oder auch auf Facebook die Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg e.V. Und bei uns heute live im Studio zugeschaltet war Julia Thielert von Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg e.V. Frau Thielert, ganz herzlichen Dank erstens natürlich für Ihre Arbeit und für die ganzen Informationen, die Sie auch uns ja zur Verfügung gestellt haben. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie so spontan bereit waren für ein Interview. Freut mich sehr.
Ja, sehr gerne. War ein sehr nettes Gespräch. Ich freue mich, dass man das so ein bisschen in die Welt tragen konnte.
Ja, gut.
Vielleicht hilft das ja schon was.
Ja, mir auf jeden Fall. Ich bin jetzt jedenfalls sehr wütend und ich werde tatsächlich direkt dem Herrn Haug schreiben, ganz offiziell von der Wüstenwelle. Und ich bin ganz gespannt auf die Reaktion. Und wir werden hier, meine nächste Sendung ist am 30.11., ist ein Dienstag um 18 Uhr abends, das Kulturforum. Und da werde ich mal vorlesen, ob und welche Antwort ich bekommen habe. Liebe Frau Thielert, alles, alles Gute für Ihre Arbeit und Dankeschön. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
96,6 UKW und 97,45 im Kabel. Das ist das freie Radio Wüstewelle. Das einzige freie Radio für Tübingen, Reutlingen und die Umgebung.